Vielen Dank für die Vorträge und Interviews. Die herausragenden Vorbilder im Glauben, in der Treue und im Ausharren haben uns wirklich viel gegeben und sind Beispiele für eine enge Freundschaft mit Gott. Hast du das Empfinden, dass auch Jehova dir näher kommt? Auf welche Art und Weise er es tut, darum geht es jetzt im Leitvortrag. Er hat das Thema, wie sich Jehova uns naht, und wird vom Bruder Hartmut Fischer gehalten. Er dient als Ältester in der Versammlung Elsnitz Ost und als Kongressaufseher auf unserem Kongress. Bitte, Bruder Fischer.
Stellen wir uns doch die Frage, was bedeutet es, Jehova nahe zu sein? Ja, um das zu veranschaulichen, fragen wir uns, was bedeutet es, wenn sich Menschen nahe sind? Von Menschen, die sich sehr mögen und sehr gut kennen, sagt man, dass sie sich nahe stehen. Fühlen sich nicht gute Freunde zueinander hingezogen, gerade weil sie sich gut kennen und weil sie ihre charakteristischen Eigenschaften sehr schätzen und bewundern? Und ist es nicht eine große Freude, Menschen zu kennen, mit denen man ganz eng verbunden sein will? Wenn es schon ein Glück ist, wenn sich zwei Menschen gut kennen und deswegen schätzen und lieben, wie viel begeisternder ist es zu wissen, dass wir Jehova Gott ganz nahe sein können, dem Schöpfer des gesamten Universums. Ja, die größte Autorität, die es überhaupt gibt, lädt uns ein, sich ihm zu nahen. Und er verspricht uns, sich dann uns zu nahen. Und genauso steht es in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Ist das nicht begeisternd? Fühlst du dich Gott nahe? Viele halten das schlicht für unmöglich, für völlig unrealistisch. Manche meinen, er sei viel zu weit weg. Andere fühlen sich wieder hoffnungslos unwürdig. Und manche sagen, wo soll denn dieser Gott sein? Aber die Apostelgeschichte 17, Vers 27, und ich zitiere das mal, macht dort die schöne Aussage, Jehova ist tatsächlich einem jeden von uns nicht fern. Ja, Jehova lässt sich wirklich finden, wenn du ihn suchst. Und er ist gern bereit, Menschen als enge Freunde anzunehmen. Wollen wir uns noch einen Beweis anhören? In Psalm 65, Vers 4 finden wir ihn. Und ich lade euch ein, dass wir das einmal gemeinsam lesen. Psalm 65, Vers 4. Versuchen wir uns doch jetzt hineinzuversetzen, wie David, der diese Worte schrieb, empfunden haben mag. Er sagt dort in Psalm 65, Vers 4, glücklich ist der, den du erwählst und herzunahen lässt, damit er in deinen Vorhöfen weilt. Wir werden bestimmt gesättigt werden mit dem Guten deines Hauses, der heiligen Stätte deines Tempels. Auch der jüdische König Asa muss ähnlich empfunden haben. Und diesen Bericht, den lesen wir in 2. Chronika, Kapitel 14 und 15, und das könnt ihr schon mal aufschlagen. Asa war der dritte König Judas nach der Teilung der Nation Israel in zwei Königreiche. Und er regierte von 977 bis 937 vor unserer Zeitrechnung. Wenn wir jetzt 2. Chronika 15, Vers 2 lesen, möchte ich vorher etwas sagen, was sehr interessant ist. Stellen wir uns vor, Asa hatte gerade einen gewaltigen Sieg errungen. Ja, er hatte mit der Hilfe Jehovas eine Streitmacht von 1 Million Kriegern unter den Äthiopiern Serach besiegt. Und nach diesem gewaltigen Sieg sagt nun Asaja, ein Prophet Gottes, zu Asa das, was wir jetzt in 2. Chroniker 15, Vers 2 lesen. Demzufolge trat er hinaus vor Asa hin und sprach zu ihm: Hört mich, o Asa, und ganz Juda und Benjamin. Jehova ist mit euch, solange es sicher weiß, dass ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Doch wenn ihr ihn verlasst, wird er euch verlassen. Haben die Israeliten immer die Nähe Jehovas gesucht? Nein. Denn in Vers 3 und in Vers 4 sagt Asaja, dass Israel lange Zeit von Jehova abgewandt lebte. Und dann erst zu ihm umkehrte. Und dann auch nach ihm zu suchen begann. Und der letzte Satz in Vers 4 lautet doch: Er ließ sich von ihm finden. Machen wir es also wie Asa. Er suchte ständig Jehovas Anleitung und er hielt sich auch daran. Und wenn wir jetzt zu Kapitel 14 mal zurückschlagen, können wir den Vers 2 lesen. Und das heißt: Und Asa ging daran zu tun, was gut und recht war in den Augen Jehovas seines Gottes. Und lesen wir gleich 4 weiter. Ferner hieß er Juda, Jehova den Gott ihrer Vorväter, zu suchen und das Gesetz und das Gebot zu tun. Was macht das nun für uns deutlich? Ja, wir erkennen, wie wichtig es ist, eng mit Jehova vertraut zu sein. Und dass es natürlich auch Anstrengungen und Bemühungen voraussetzt, unsererseits. Aber wenn wir das tun, dann sind wir ein Freund Jehovas. Und das, ihr Lieben, bedeutet immer, auf der Siegerseite zu stehen. Wenn wir heute von Jehova gesegnet werden möchten, und jeder weiß doch von uns, dass das in diesen Zeiten, in denen wir heute leben, unbedingt erforderlich ist, dass wir den Segen Jehovas erhalten. Ja, wir benötigen ihn ganz, ganz dringend. Müssen wir immer ihm näher kommen. Wir müssen seine Anleitung beachten und wir müssen auf ihn hören. Jehova seinerseits hat nun Schritte unternommen, damit wir ihm nahe sein können. Welche? Nun, der erste Schritt, und das können wir einmal gemeinsam lesen aus 1. Johannes Kapitel 4. Dort wird uns gezeigt, dass uns Menschen Jehova zuerst geliebt hat. Und das hat er in beeindruckender Weise niederschreiben lassen. Lesen wir also jetzt 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 9, 10 und den Vers 19. Dort heißt es: Dadurch wurde die Liebe Gottes in unserem Fall offenbar gemacht, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn Leben erlangen können. Die Liebe besteht in dieser Hinsicht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als ein Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Und der Vers 19: Was uns betrifft, so lieben wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, Jehova hat uns geliebt. Er hat uns geliebt, noch ehe wir auch nur einen Finger für ihn bewegt haben. Er hat seine Freundschaft zu uns lange im Voraus geplant. Und er hat auch eine Grundlage dafür geschaffen. Wie hat er das getan? Grenzenlose Liebe zeigte Jehova durch die Erschaffung unseres schönen Heimatplaneten Erde. Vielen von uns leuchten doch die Augen, wenn wir über Berge, Seen, Tiere oder Pflanzen sprechen. Wir erkennen dann, mit welcher Liebe und mit welcher Freude er und sein Sohn diese Dinge ins Dasein gebracht haben. Die Wunder der Schöpfung ermöglichen uns aber nicht nur das Leben, sondern sie machen es auch für uns zu einer Wonne. Kreisläufe, die Jehova in Gang setzte, laufen ohne unser Hinzutun Tag für Tag auf dieser Erde ab. Und sie sind die Voraussetzung für unser Leben hier auf diesem Planeten. Welche Rückschlüsse auf die Persönlichkeit Jehovas ziehst du daraus? Jehova besitzt enorme Macht, grenzenlose Weisheit, tiefe Liebe und Freude und eine wunderbare Fantasie. Aber nicht nur das, Jehova stillt auch unsere geistigen Bedürfnisse. Er hat uns mit der Fähigkeit ausgestattet, zu hinterfragen, zu denken, zu erkennen und zu handeln. Denken wir nur an die 3 Tage, die wir gegenwärtig hier erleben können. Das ist doch ein wirkliches geistiges Festmahl, welches uns stärkt und welches uns doch mit dankbarer Freude erfüllt. Durch solche Dinge, zu denen natürlich auch sein Wort und seine irdische Organisation gehören, ist uns Jehova ständig nahe. Was gehört noch zu der Grundlage, die Jehova gütigerweise für uns gelegt hat? Nun, er versichert uns, zuzuhören, wenn wir beten. Und er geht ja noch weiter. Er hört ja nicht nur zu bestimmten Sprechzeiten zu. Nein, unser lieber Vater ist immer in jeder erdenklichen Situation unser Ansprechpartner. Liebevoll sichert er denen zu, die ihn anrufen, fürchte dich nicht, ich selbst will dir helfen. In Jesaja 41, Vers 13. Was für ein wunderbarer Gott. Der zweite Schritt, den wir betrachten wollen, ist das Lösegeld. Es ist eine einmalige Vorkehrung, die es uns ermöglicht, Jehova näher zu kommen. Er schickte seinen geliebten Sohn auf die Erde, damit wir von Sünde und von Tod befreit werden können. Ohne dieses Lösegeld, ihr Lieben, wäre uns ein vertrautes Verhältnis zu Jehova schlichtweg unmöglich. Sind wir uns dessen bewusst? Im Römerbrief Kapitel 5 zeigt uns der Apostel Paulus, dass Jesus für Schwache und für sündhafte Menschen gestorben ist. In diesem Zustand hätten wir uns Gott niemals nahen können. Denn was sind wir denn eigentlich? Wie gering und wie winzig sind wir denn? Erst das Lösegeld bildet die Grundlage für die einzige Möglichkeit, uns auf annehmbare Weise Gott zu nahen. Und in Johannes 6, Vers 44, ich zitiere das mal, lesen wir: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater, der mich gesandt hat, ziehe ihn. Und jetzt schlag doch bitte mit mir mal gemeinsam Römer 3, die Verse 25 und 26 auf. Was hat denn Jehova durch die Beschaffung des Lösegeldes noch ermöglicht? Er hat auf großzügige Weise die rechtliche Grundlage gelegt für das vertraute Verhältnis, das vorchristliche Diener Gottes zu ihm hatten. In Römer Kapitel 3, in den Versen 25 und 26, lesen wir dazu Folgendes. Ihn hat Gott durch Glauben an sein Blut als ein Sündopfer hingestellt. Dies tat er, um seine eigene Gerechtigkeit an den Tag zu legen, denn er vergab die Sünden, die in der Vergangenheit, während Gott Nachsicht übte, geschehen waren, um so seine eigene Gerechtigkeit in der jetzigen Zeitperiode an den Tag zu legen, damit er gerecht sei, auch wenn er den Menschen gerecht spricht, der an Jesus glaubt. Das ist sehr bedeutsam. Das von Jesus bezahlte Lösegeld konnte also Sünden zudecken, die in der Vergangenheit geschehen waren. Wieso war denn das im Voraus möglich? Nun, die erste Prophezeiung der Bibel aus 1. Mose 3, Vers 15 erfüllte sich ja, wie wir alle wissen, im Jahr 33 unserer Zeitrechnung, als Jesus an einem Marterpfahl zu Tod kam. Doch schon in dem Augenblick, als Jehova diese Prophezeiung aus 1. Mose 3, Vers 15 aussprach, war das Lösegeld so gut wie erbracht. Denn nichts konnte jetzt Jehova mehr davon abhalten, seine Prophezeiungen auch zu erfüllen. Und deshalb konnte er auf der Basis des künftigen Opfers Jesu die Sünden der Nachkommen Adams, die Glauben an diese Prophezeiung ausübten, vergeben. Und damit macht das Lösegeld möglich, dass Menschen aus vorchristlicher Zeit auferstehen. Zum dritten Schritt. Machen wir uns doch einmal Gedanken darüber, was es heißt, zu etwas hingezogen zu werden. Bedeutet das nicht, ähnlich wie bei einem Magneten, dass eine Kraft am Werk sein muss, die uns hinzieht? Wofür hat denn in diesem Zusammenhang Jehova unter anderem gesorgt? Nun, er setzt die Kraft seines Heiligen Geistes ein, um Menschen zu seinem Sohn zu ziehen und so ihnen ewiges Leben in Aussicht zu stellen. Jehova sagt uns also nicht nur, was wir tun müssen, er hilft uns dabei, es tun zu können. So wie uns auch gewissermaßen Jesus an seine Hand nimmt, und er auch nicht nur sagt, wo wir hingehen müssen, sondern er nimmt uns mit. Ja, er geht mit uns gemeinsam. Vorausgesetzt, wir möchten das natürlich. Aber nur so ist es natürlich uns unvollkommenen Menschen möglich, Jehova besser kennenzulernen. Dazu hat Jehova eine einmalige Art der Kommunikation gewählt, und darüber möchten wir uns jetzt kurz mal unterhalten. Wir hatten ja schon erwähnt, dass die Bindung zu einem vertrauten Freund darauf beruht, dass wir ihn gut kennen und dass wir seine Eigenschaften sehr schätzen. Es steht nun außer Frage, dass Jehova unser Freund sein möchte. Und deshalb hat er uns Briefe schreiben lassen. Und wenn wir sie lesen, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, ihn noch viel besser kennenzulernen. Immer besser und tiefer. Ein Beispiel. Schlag doch mal 2. Mose 34, Vers 6 auf. Und Brüder, wenn wir diese Schriftstelle gefunden haben, dann möchten wir diese Worte einmal mit dem Herzen lesen. Es heißt dort, und Jehova ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus, Jehova, Jehova, ein Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und überströmend an liebender Güte und Wahrheit. Wird Jehova nicht zu einem realen Gott für uns, wenn wir solche Dinge über ihn erfahren? Fühlen wir uns dann und sich zu ihm hingezogen. Und möchten wir dann Jehova nicht gerne zu unserem Freund haben? Ja, Jehova ließ die Bibel schreiben, um uns zu offenbaren, und zwar sich uns zu offenbaren, dass wir Menschen es auch verstehen können. Er hätte die Bibel ja auch von Engeln schreiben lassen können. Denn in 1. Petrus 1, Vers 12 erfahren wir ja, dass Engel an uns sehr interessiert sind und auch an dem, was wir so tun. Hätten die Engel jedoch die Dinge vom menschlichen Standpunkt aus gesehen und hätten sie sich in unsere Bedürfnisse, in unsere Schwächen, in unsere Zeiten hineinversetzen können? Wohl kaum. Weil aber die Bibel von Menschen geschrieben wurde, ist es für uns viel ansprechender. So können wir uns mit den Gedanken, mit den Gefühlen, mit den Zweifeln und Fehlern der Schreiber identifizieren. Wir wollen mal einige Beispiele dazu betrachten. Jona war ein Prophet, der Unglaubliches erlebte. Seine Geschichte ist uns natürlich allen und besonders auch den Kindern gut bekannt. Welcher Engel hätte wohl das Gefühl der Angst gekannt und hätte das genau wiedergeben können, wie sich Jona fühlte, als er vor Jehova weglief? Oder als Jona später im Bauch eines großen Fisches bereute? Das konnte nur er so ausdrücken. Oder denken wir an Jesaja. In Jesaja 6, Vers 5 lesen wir Folgendes. Und ich sagte dann, wehe mir, denn ich bin so gut wie zum Schweigen gebracht. Denn ein Mann von unreinen Lippen bin ich, und mitten unter einem Volk von unreinen Lippen wohne ich. Denn der König, Jehova der Herrscharen, haben meine Augen gesehen. Ja, solche Gefühle hätte doch ein Engel überhaupt nicht gekannt. Und da hätte sie auch nie zum Ausdruck bringen können. Oder ein weiteres Beispiel. Hätte ein Engel gesagt, er sei nicht würdig, wie das zum Beispiel Jakob sagte in 1. Mose 32, Vers 10, ich zitiere das auch mal, ich bin all der liebenden Gütigkeiten und all der Treue nicht würdig, die du mir, deinem Knecht, erwiesen hast. Denn nur mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gezogen und jetzt bin ich zu zwei Lagern geworden. Auch als Jesu Jünger mit einem Boot über das Meer fuhren und vielleicht so 5 bis 6 Kilometer schon auf dem Meer waren und ein starker Sturm aufkam, heißt es in Johannes 6, Vers 19, dass sie Furcht ergriff. Hätte wohl einen Engel Furcht vor einem Sturm ergriffen? Niemals. Und in seinem Brief an die Thessalonicher schrieb der Apostel Paulus, er müsse Freimut aufbringen, um mit viel Kampf die gute Botschaft zu predigen. Freimut, ihr Lieben, ist für Engel kein Problem. Erkennen wir also, wie liebevoll und wie weise es von Jehova war, die Bibel durch Menschen schreiben zu lassen? Wenn Menschen so etwas aus der Fülle ihrer Gefühle und Emotionen sagen, verstehen wir das sofort und wir können uns dann auch gut in sie hineinversetzen. Und damit wird das Wort Gottes für uns verständlicher, und natürlich viel lebendiger. Wir alle sind doch fehlerhafte, sündige Menschen. Und so ließ Jehova ebenso von solchen Menschen für uns die Bibel schreiben. Wenn wir uns die Zeit nehmen, über solche treuen Diener nachzudenken, über ihr Erlebtes, wie Jehova mit ihnen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen handelt,